aus dir will ich leben, o Herr. Lass uns Platz nehmen. Gott ist die Quelle des Lebens. Mein Thema heute ist, Gott verwandelt alles in Freude. Das Wort alles, da ist alles in diesem Paket drin. Alles, da kannst du dir ausmalen, was du willst, was du denkst, was du dir wünschst, was dir nicht gefällt, was dir nicht schmeckt. Gott will alles verwandeln. Er ist ein Zauberer. Er macht aus Wasser Wein. Das ist ein Kunststück. Wer bringt das schon fertig? So, Gott verwandelt alles in Freude. Wir wollen über Freude uns Gedanken machen, ganz besonders. Also Gott will nicht unsere Traurigkeit, sondern Gott will auch nicht unseren Tod. Gott will nicht unsere Schwierigkeiten. Gott will aus allem das Beste machen. Das ist also Gottes Plan und Absicht. Ich lade euch ganz herzlich ein. In den nächsten Versammlungen muss man suchen, was für einen Zettel ich nehme heute. Ja, da steht drin. Morgen wird das Thema sein, überwinde deine Unwissenheit. Unwissenheit ist ein Verhängnis. Nicht zu wissen, was man hat, was einem zusteht, was Gott für einen geplant hat, was der Wille Gottes ist und so weiter. Überwinde deine Unwissenheit. Natürlich heißt es, lese, lerne, höre und dergleichen, aber der Heilige Geist muss uns die Augen öffnen. Das ist der Schlüssel dazu. Also ihre Augen wurden gehalten. Neben dir kann Jesus laufen und Bibelstunde mit dir machen, wirst nichts begreifen, es sei denn, deine Augen sind geöffnet. Und wie bekomme ich offene Augen, wird das Thema sein. Dann am Sonntag früh, um 10 Uhr, am 14. August, wir haben da auch ein bisschen Fest und Feststimmung. Werner und Ursula wollen getraut werden, gesegnet werden. Wir werden also im Rahmen des Gottesdienstes eine Trauung vornehmen, aber gleichzeitig auch das Thema, und das Thema passt auch gleich zu den beiden, Jesus bleibt auch bei dir und auch bei ihnen stehen. Also Jesus bleibt bei uns stehen, Jesus geht nicht weiter. So, und ich werde über die Gegenwart Gottes sprechen, dass er bei uns ist, alle Tage bis an der Weltende. Er bleibt bei dir stehen. Da, wo du stehst, steht auch Jesus. So, Gott verwandelt alles in Freude. Gott will also, dass du dein Leben genießt. Also bitte sei nicht schockiert, wenn ich dir das sag heute Abend, aber Gott will, dass du dich freust am Leben, dass du glücklich bist, dass du tanzt und jubelst und jauchst, dass du explodierst vor Freude vom Leben, von der Kraft. Also Gott will, dass du dich freust und dass du Freude an ihm hast, dass du Freude an den Menschen hast. Vielfach magst du die Menschen nicht, kannst nicht ausstehen, aber Gott will, dass du dich an jedem freust, auch wenn er eine krumme Nase hat oder abstehende Ohren hat oder was auch immer. Du darfst dich an den Menschen freuen. Gott hat sie schön gemacht. Jeder Mensch ist ein Kunststück. Ein Kunststück, so wie jede Schneeflocke. Freu dich an den Menschen. Danke, dass es noch Menschen gibt. Stell dir mal vor, es gibt keine Menschen mehr. Du wärst ganz allein auf dieser Welt. Natürlich wärst du für einen und den anderen schön. Freu dich an der Schöpfung. Gott will, dass du dich an der Schöpfung freust. Und Gott will, dass du an dir selber freust, dass ich lebe, dass ich da bin und so weiter. Freu dich an dir selber auch. Gönn dir mal was Gutes. Also genieß das Leben. Gott will, dass du das Leben genießt. In der Regel ist es nicht so, dass man immer das Leben so genießt und genießen soll und darf und sagt, ja, das schmeckt mir nicht. Nein, alles, was Gott dir serviert, das schmeckt, das ist gut. Also auch manchmal die bitteren Kräuter. Im Prediger heißt das gleich 10-mal, genieße das Leben, genieße deine Frau, genieße die Zeit, genieße deine Arbeit, genieße die Frucht deiner Hände und was weiß ich, was so alles da drin steht, was du alles genießen willst. Ich sag nur, wer das mitschreiben will, Prediger 2, 24 und Vers 25, Prediger 3, Vers 12 und 13 und Prediger 5, Vers 18 und 20, bis 20, genieße das Leben, wir werden aufgefordert. Also Salomo, obwohl er alles hatte, er forderte im Auftrag Gottes, dass du das Leben genießt, oder dann in Prediger 9, Vers 7 bis 9 und Prediger 11, Vers 8 bis 10, genieße das Leben. Immer wieder werden wir aufgefordert, verschiedenen Aspekten, 10-mal in einem einzigen Buch, werden wir aufgefordert, das Leben zu genießen. Oder dann werden wir andersrum auch in den Sprüchen später aufgefordert, halte dich nicht an vergänglichen Dingen auf, alles vergeht, alles ist nichtig, alles ist Haschen nach Wind, das auch beim Prediger so. So, versuch nicht etwas zu beheben, wo du dich überheben würdest. Genieß das Leben, geh deinen Weg, mach es einfach, sei nicht kompliziert. Vieles kannst du in diesem Leben nicht lösen, das überlass auf die Ewigkeit. Also, wir haben ja diese Zeit und die Ewigkeit. Also, ich kann vieles hier nicht lösen, werde auch nicht lösen, aber auch gar kein Interesse zu lösen. Aber vieles werde ich in der Ewigkeit gelöst haben, das wird gelöst sein. Also, wir haben die Ewigkeit und wir haben die Zeit. So, manches kannst du nicht lösen hier. zu dieser Zeit, zur Erdenzeit, ist auch gar nicht wichtig. Stell dir mal vor, du löst es hier, aber dann hast du drüben nichts mehr. Dann fehlt es drüben. So, wir sind nicht nur für die materialistische Welt hier. Wir sind Seele, Geist und Leib oder Körper. So, wir leben nicht nur für den Körper, aber zuerst mal genieße das Leben. Beim Körper fängt es an, weil der Körper hat Berührung zur Erde, aber dann auch dein Geist und deine Seele soll das Leben genießen, soll Gott genießen. Erfreu dich an dem Leben. Genieße also an deinem Körper. Sei froh, dass du beide Hände noch hast. Stell dir mal vor, du hättest keine Hand oder nur eine Hand oder nur einen Finger. Das reicht ja schon mit einem Finger. Und so, du merkst, da fehlt etwas. So, genieße deinen Körper, dass du noch alles hast, dass du noch gesegnet bist, dass du noch essen kannst, dass es dir noch schmeckt, dass du noch verdaust, dass deine Augen noch funktionieren. Freu dich. Es könnte sein, dass du mal blind wirst. Und lerne, nütze die Zeit, wo du noch sehen bist. Und kauf die Zeit aus. Materialismus kann natürlich die Seele nicht befriedigen. Wir brauchen da auch ein bisschen mehr, eine Zugabe. Geld kann deine Seele nicht befriedigen. Wenn wir sterben, wir lassen alles hier, wir nehmen nichts mit. Alle unsere Werke bleiben hier, unsere Leistungen, unsere Errungenschaften. Aber freu dich am Leben. Das ist meine Botschaft. Freu dich am Leben. Freu dich über jeden Augenblick. Genieße den Augenblick. Der Augenblick ist so wichtig. Wir sind auf dieser Welt auf Verwandlung ausgerichtet. Hier wird gesät ein verweslicher Leib und es steht ein unverweslicher Leib. Alles, was du hier tust, das wird verwandelt in geistliche Dinge. Also es wird menschlich, fleischlich, irdisch gesät und es steht auf himmlisch und unsichtbar. Hier wird sichtbar gesät und das steht auf unsichtbar. So, wir sollten also mehr auf das Ewige anlegen und das, was ich jetzt tue, das wird verwandelt einmal. Das wird alles in Freude verwandelt. Jetzt tue ich mit Murren oder mit einem schweren Herzen oder mit Druck oder mit Spannungen. Ich tue viele Sachen nur, weil ich tun muss. Mir bleibt nichts anderes übrig. Ich muss aufstehen, ich muss bei diesem Wetter rausgehen, ich muss und so weiter. Aber ich werde eines Tages all das nicht mehr haben, nicht mehr nötig haben und ich werde mich freuen am Leben. So, wir sind auf Verwandlung ausgerichtet. Paulus sagt an einer Stelle, die Leiden dieser Zeit sind nicht wert der Herrlichkeit. Alles, was so hier passiert, und dann wir rühmen uns der Trübsal. Stell dir mal vor, wenn du keine Hoffnung hast, kannst du das gar nicht machen. Aber wenn du weißt, das geht alles vorbei. Das Hohe geht vorbei und das Tiefe geht vorbei. Alles geht vorbei in dieser Welt. Also alles ist nichts, alles ist nur Haschen nach Wind. Egal, wie viel du gespart hast, wie viel du gesungen, gebetet, gelesen, gelernt hast, du musst alles da lassen. Stell mal vor, du studierst und büffelst und dann stirbst du und dein Kopf wird in der Erde begraben. Das ganze Wissen ist futsch. Ist das wirklich alles gewesen? Dann fragt man sich, also mein Problem war es, warum ich Christ geworden bin. Ich bin kein Sünder gewesen, wusste nicht, was Sünde ist oder mich hat auch die Sünde gar nicht groß interessiert. Ich war auch nicht süchtig oder was weiß ich, auch nicht lebensmüde und depressiv. Aber ich habe mich gefragt, ist das wirklich alles? Du lernst, du arbeitest, du schuftest, du sparst und so weiter und du studierst und dann ist das wirklich alles? Und das habe ich gemerkt, nee, das kann nicht alles sein, das darf nicht alles sein. Ich brauche was mehr. Und so weiter. Gott verwandelt das Wenige in viel. Ich denke nur die 5 Brote in 2 Fische. Du siehst also ein Wort, du sagst ein Wort und Gott macht aus deinem Wort 1000 Worte. Das ist also wie Gott die Dinge verändert und verwandelt. Alles hat er auf Verwandlung angelegt. Das Irdische muss anziehen, das Himmlische. Oder ich denke noch, das erste Wunder, das Jesus in Kana getan hat, wo Wasser in Wein verwandelt wurde, das war das erste Wunder. Dieses unbändige Element Wasser. Kein Mensch kann Wasser bändigen. Wasser formt die Landschaft, prägt die Landschaft und so weiter. Wasser ist eine Kraft. Keiner kann das Wasser bändigen. Und Jesus sagt, 2, 3, es geschehe. Und Wasser wird in Wein verwandelt. Nur weil Menschen gehorchen. Wenn wir anfangen, Gott zu gehorchen, gibt es Verwandlungen in unserem Leben. Und zwar permanent. Da gibt es permanent Verwandlungen. Wir sollen also alles auf Verwandlung anlegen. Hier wird irdisch gesät und dort gibt es dann etwas Himmlisches. Wir sollten vielmehr an unsere himmlischen Kleider denken und schon hier an unseren Kleidern schneidern ein bisschen. An unsere himmlischen Kleider. Wie willst du im Himmel einmal gekleidet sein? Denk drüber nach. In der Bibel heißt es nicht, dass jemand nackt und bloß und elend und jämmerlich erfunden wird. Dann stehst du da und weißt nicht, wo du dich verstecken musst. Hände hältst dann und so weiter. Das war das erste Problem, was die Menschen hatten. Sie merkten plötzlich, wir sind nackt. Der Mensch ohne Gott ist nackt. Ist bloß, ist jämmerlich, ist elend. Ihm fehlt was Entscheidendes. Also, Gott hat die ersten Menschen eingekleidet. Und jetzt, wir sind hier dabei, um unsere Kleider fertig zu machen für den Himmel. Natürlich, Jesus erzählt da eine Geschichte vom hochzeitlichen Kleid, und da ist einer, der hat sein eigenes Kleid mitgebracht. Oder und so weiter und sagt, Freund, wie bist du hereingekommen und hast kein hochzeitliches Kleid? Wir sollen alle Hochzeitskleider haben, nicht nur Felle, so wie Adam und Eva. Wir sollten Hochzeitskleider tragen in der Gegenwart Gottes. Der gefallene Mensch war nackt. Deine himmlische Kleidung sollte dir ein ganz wichtiges Anliegen sein. Nicht, dass irgendjemand vor Gott nackt erfunden wird. Stell dir mal vor, du stehst auf und bist nackt. Überleg einmal, was für eine Blamage vom ganzen Universum. Nacktheit, Bloßheit. Also, was wird das sein? Kleider, die Gott uns gibt, die solltest du anziehen. Kleider des Heils, also reinen Leinengewand. Lies mal Offenbarung. In reinen, köstlichen Leinwänden sollen wir gekleidet sein. Gott hat deine Garderobe hat Gott bereitgestellt. Also Gott will dein Elend hier in Freude verwandeln. Und er gab mir Schönheit statt Asche. Hochzeitskleider gab er mir statt Trauergewänder. Also Gott kleidet uns ein, aber wir müssen uns hier einkleiden lassen. Und du musst, also wenn du zur Hochzeit gehst oder so irgendwo hingehst, und die Braut, die geht schon und probiert ihr Brautkleid, sucht sich ihr Brautkleid aus, passt es zu mir? Und zwar, du musst das herausfinden, was passt zu dir. Gott will deine Traurigkeit in Freude verwandeln. Er nimmt uns dieses Lumpen der Sünde, diese schmutzigen Kleider weg und gibt uns ein schneeweißes Kleid. Wie sieht's mit deinem Kleid? Wir sollen ja unser Kleid nicht beflecken, steht in der Bibel. Nicht beflecken. Jeder sollte einfach mal sehen, was ist mein Außengewand. Weißt du, wir gucken so viel auf äußerlich vom Menschen, aber was ist Gott gegenüber? Wie soll da unsere Garderobe aussehen? Kommen wir da auch wie Schlampert vor dem Herrn? So wie Messis oder ja. Du solltest erst mal rausfinden, was hat Gott für mich angedacht? Was hat er für mich geplant? Und die Kleider, das sind unsere Persönlichkeit, unser Wesen, unser Charakter. Stell mal vor, du kommst im Himmel so als sturer Bock. Mit null Bock. Hab keinen Bock heute. So kommst du im Himmel. Weißt du, dann werden deine Kleider Hörner sein. Verstehst du? Und dann sagt der liebe Gott, was will dieser Ziegenbock da? Nein, überleg, genieße, fang an, deine Heiligung nachzujagen, um dieser Kleid Garderobe zu steigern, die Kleider des Heils sich anzulegen, heißt es also, der Heiligung nachzujagen, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Also der Heiligung nachzujagen heißt, dass du vor Gott bestehst. Und du musst an deinen Schmuck denken. Nicht nur, dass du Kleider hast, sondern du solltest auch an deinen Schmuck denken. Du solltest wirklich richtig schön in der Gegenwart Gottes sein. Der Herr sollte wohlgefallen an dir sein. Dann soll noch eine Stufe sein. In der Bibel wird uns gesagt, ein lieblicher Geruch vor dem Herrn. Stell dir mal vor, du kommst aus dem Schweinestall. Und den Geruch aus dem Schweinestall kriegst du nicht so schnell weg. Das braucht seine Zeit. Da musst du schon schön reiben und parfümieren und so weiter und ölen und salben. So, fang an, der Heiligung nachzujagen. Und wisse, diese Plage, diese Mühe, die Arbeit, die ich hier habe, die wird eines Tages verwandelt in Freude, dass der Herr sagt, kommt her, ihr Gesegneten des Herrn. Da siehst du siehst so blendend aus, komm doch nach vorne. Weißt du, der Gott wird uns dann befördern, weil er uns sieht, Kleider machen Leute, auch Gott gegenüber. Kleider machen Leute. Und zwar nicht irdische Klamotten, sondern himmlische Kleider vom Heiligen Geist. Wie sind die Engel angezogen? In herrlichen Gewändern. Meistens sieht man, wenn man so Bilder sieht von Engeln, da sieht man in weißen, köstlichen Gewändern, die sind ganz rein weiß, heller als das Licht. Lichtgewänder, Lichtkleider. So, Gott verwandelt alles und Gott will auch in deinem Leben alles verwandeln. Was jetzt schlecht ist, wird in der Gegenwart Gottes gut. Aber wir müssen Gott daran arbeiten lassen. Gott eine Chance geben, Gott erlauben, dass er was tut. Nicht sagen, oh Gott, das nicht, nein, das mache ich noch selber. Vertraue Gott, dass er die schwarzen Schafe in deiner Umgebung zu weißen Schafen macht. Vertraue. Weißt du, Gott verwandelt deine schwarze, negative Umgebung in eine positive Umgebung. Hier geht's durch Dreck durch, hier geht's durch Arbeit durch, hier geht's durch Mühe durch, hier geht's durch Plage durch, hier geht's durch Elend durch, hier geht's durch Todesschatten durch. Aber der Tag wird kommen, wo das alles umgekehrt ist. Also vertraue Gott, dass das, was jetzt ungenießbar ist in deinem Leben, eher genießbar macht. Also nicht verkraftest, dass du mit Gottes Hilfe plötzlich verkraftest. Du kannst sagen, ich kann tragen, ach, das macht mir gar nichts aus, ich habe Spaß daran. Und deshalb musst du zuerst anfangen, das Leben zu genießen. Fang an, nicht nur die schönen, leichten Stunden zu nehmen, sondern fang an, auch die schweren, hässlichen Stunden anzunehmen. Stunden, Tage, die dir nicht gefallen. Und in der Bibel heißt, das Leben wird 60, 70 Jahre. Und wenn es da drüber kommt, dann war es nur Mühe und Arbeit. Und es kommen die Tage, die dir nicht gefallen. Also jetzt schon vielleicht manchmal schon mit 20 Tage, die ihm nicht gefallen. Und du sagst jetzt, wenn die Zeit nur vorübergehen würde. Mach aus jedem Tag das Beste. Und das ist, wie wir uns die Kleider des Heils aneignen und anlegen. Vertraue Gott, dass er das Unmögliche möglich macht in deinem Leben. Jetzt sagst du, wie soll das zugehen? Wie soll das passieren? Das ist menschlich unmöglich. Gott wird das Kleine groß machen und das Große wird er klein machen. Das kann er. Er ist der Verwandler. Und dann sagst du, guck mal, was hat er doch daraus gemacht? Was hat er doch daraus gemacht? Was Michelangelo aus diesem jungen David gemacht hat, das war ein vermurkster Klotz. Und da wollte der Stein, müsste es wegwerfen. Und so siehst du vielleicht auch aus und dass die Welt dich wegwirft, die Menschen werfen dich weg, du selbst wirfst dich sogar weg und sagst, mein Leben hat keinen Sinn. Aber da kommt der Meister vorbei, der himmlische Michelangelo kommt vorbei. Und der macht dann etwas, was ihr könnt, ihr diesen Klotz da haben, so vermurksten, eine vermurkste Statue, aber sieh das Gewächs, in dem steckt was drin. Gott sieht in dir eine Eigenart, etwas Besonderes, etwas Gewachsenes. Und genau das ist, was er machen möchte. Und als der Michelangelo dann fertig war mit seiner Statue und es enthüllt wurde, dann standen die Leute, die waren perplex, die wussten nicht, was aus dem Klotz vorher war und wie der Klotz Wochen, Monate und Jahre lang lag. Und dann haben die einen Satz gesagt, was hat er doch aus ihm gemacht? Und was hat er aus diesem Stein gemacht? Weißt du, du wirst erstaunt sein, wenn du nachher vor Gott bist, was Gott alles aus dir gemacht hat. Hoffnungslos, verzweifelt, aufgegeben und so weiter. Das Kleine macht er groß und das Große macht er klein. Vertraue Gott, dass er aus dem Dunkel hell macht und aus dem Schlechten macht er gut. Aus dem Harten macht er weich. Vertraue Gott, deine ganze Umgebung, Gott kann verwandeln. Diese ganzen harten Klötze in deiner Umgebung. Und du sagst also, mein Mann ist ein schwieriger Kerl und meine Frau ist eine schwierige und meine Kinder sind schwierige. Und weißt du, bei dir sind alles schwierig. Wenn du selber an die Arbeit gehst, ist alles schwierig. Sogar dein Hund ist schwierig, wenn du einen hast. Aber wenn du Gott in dir hast, dann ist das ist alles nichts mehr schwierig. Weißt du, du kriegst mit der Hilfe Gottes so viel Freude, so viel Spaß am Leben. Gott macht also die Harten weich und die Weichen hart. Das macht dann immer Gott, dass sie widerstehen können, dass sie durchhalten können. Die Schlappschwänze und Weichlinge und Feiglinge, die macht es stabil, gibt denen Durchhaltevermögen. Das macht alles der Herr. Gott verwandelt, dass man so seine reinste Freude hat. Und gerade die Menschen, die so Problemfälle sind, auch in deiner Umgebung, deine Kinder vielleicht, die dir am meisten Schwierigkeiten machen, mit denen hat Gott was vor. Denn sollst nur Gott überlassen, die Dinge. Der Meister geben, diesem himmlischen Michelangelo, dass der was macht. Wenn du daran arbeitest, du machst nur noch mehr Schaden und es wird nur noch schlimmer. Lass doch den Meister ran. So, vertraue Gott, dass er die Sturen bewegt. Du sagst also, ich krieg den gar nicht vom Fleck, der lässt sich gar nicht bewegen, aber red mit Gott. Wir sollten viel mehr mit Gott reden, diesem großen Verwandler. Nicht wir machen das, wir sind nicht die Macher, wir sind nur die Werkzeuge. Er ist der Macher und er verwandelt die Dinge und macht in Ordnung. Oder den Uneinsichtigen gibt er Einsicht, den Unverständigen gibt er Verstand, den Unbarmherzigen gibt er Barmherzigkeit. Das macht der liebe Gott. Du kannst viel an einem ranreden. Je mehr du an einem ranredest und drückst und treibst und machst, desto schlimmer wird die Situation. Und du sagst, jetzt halte ich bald nicht mehr aus. Du solltest viel mehr lernen, Gott die Sachen abzugeben. Die schwierigen Menschen Gott abzugeben. Diese groben Klötze Gott abzugeben. Die Geizigen, gib doch Gott ab. Der gibt dir gar nichts, verstehst? So ein Geizhals. Und weißt du, wenn Gott sein Herz berührt, ist er so freigebig. So freigebig. Ich habe einen Bruder ich habe den Pastor gehört aus Australien, der hat Zeugnis gegeben, wie Gott ihn gesegnet hat. Also Gott bewegt die Herzen, Gott lenkt die Menschenherzen wie Wasserbecher. Und Freude und Herz hängt sehr viel zusammen. Gott macht die Dinge. Und da hat Gott dem Pastor gesagt, der hat 1 Million australischen Dollar zusammengespart und jetzt plant er seinen Bau und betet, Herr, wie soll es weitergehen und wie können wir das finanzieren, alles und so weiter. Und während er so betet, sagt der Herr, er war auf einer Konferenz, er sollte einem anderen Bruder diese Million schenken, wo er für sich, für seine Gemeinde gespart hat. Soll er dem schenken? Und dann kommt er nach Hause und sagt, Geschwister, Brüder, meine Ältesten oder Gemeindemitleiter, Mitarbeiter, du, ich habe das Geld verschenkt. Bist du verrückt? Bist du wahnsinnig? Die Gemeinde ist weggegangen, zu großer Teil der Leute sind weggegangen, weil der Pastor ihr Geld verschleudert. Aber er wusste, der Herr hat zu ihm gesprochen. Verstehst du, eine Million gibst du nicht so leicht weg. Da muss schon jemand zu dir gesprochen haben. So, und er hat sich auf Gott verlassen und sagt, Herr, und das ist im Büro, einer, da kommen ständig Austritte aus der Gemeinde und da kommt einer in Jogginganzug rein mit Walkman und so Kopfhörer und kommt rein und sagt, sind Sie Pastor sowieso? Sagt er, ja, um was geht's denn? Wissen Sie, der Herrgott, das war der reichste Mann von Melbourne und so weiter, der reichste Mann, der macht Jogging und plötzlich spricht der Herr, du wirst sterben, du kriegst Herzinfarkt, spielt eine Stimme im Kopfhörer und so weiter, bring dein Leben mit Gott in Ordnung. Ja, was soll ich tun, Herr? Oh, geh zum Pastor hier in der Gemeinde und frag ihn, ob du ihm was helfen kannst und was tun kannst. Und dann geht er rein, macht die Tür auf, springt rein und so noch in Jogginganzug und dann sagt er, sind Sie der Pastor sowieso, sind Sie Pastor von dieser Gemeinde? Ja, was kann ich für Sie tun? Fragt er, ja, wissen Sie, der Herrgott hat zu mir gesprochen. Was machen Sie eigentlich, was haben Sie vor? Oh, sagt er, wissen Sie, das ist ein ganz großes Problem, was ich habe. Ich will eine Kirche bauen, aber ich habe kein Geld. Und sagt er, was soll das kosten? Und dann sagt er, das kann ich nicht bezahlen, das brauchen. Ich brauche gar nicht weiterdenken. Was soll das kosten? Und weißt du, die Kirche steht heute, diese Kirche, und dann sagt er, das kann ich Ihnen sagen, ich übernehme die Kosten, egal was es kostet, 30 Millionen. 30 Millionen, verstehst du? Du gibst eine Million weg und Gott gibt dir 30 Millionen und der Mann hat es bezahlt und es war kein Christ sogar, der war kein Christ, aber er war bekannt und berüchtigt in der Stadt als der größte Geizhals. Oder Halsabschneider sogar. Also, und den bewegt der Herr. Gott kann das. Gott kann verwandeln. Gott kann Leute umkrempeln. Gott kann Ungeistliche geistlich machen. Du musst sie nicht bekehren und manipulieren und sagen, jetzt lasst uns beten und so weiter. Sag doch dem Chef, sag doch dem himmlischen König, er macht es, meines alles Gold und Silber und meines alle Macht. Und mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Gott kann die Unsympathischen dir sympathisch machen. So, wenn du die Gemeinde durchgehst, ah, der ist sympathisch, der ist nicht sympathisch. Also, Gott kann die Unsympathischen alle sympathisch machen. Und dann hast du Freude an deinem Bruder, an deiner Schwester. Und die Gemeinde ist da, die Geschwister sind da, die Menschen sind da. Die Leute, die ganze Umgebung ist da zur Freude. Und wir sind ja Gehilfen zur Freude nach der Bibel. Gehilfen zur Freude. Erlaube Gott, dass er dein Leben verwandelt, dass er etwas tut in deinem Leben. Weißt du, der liebe Gott ist arbeitslos. Hartz IV kriegt er nicht. Er ist arbeitslos, weil wir ihm keine Chance geben, weil wir ihn nicht bitten. Und Gott will gebeten werden. Gott würde sofort etwas tun, wenn er gebeten werden würde. Gott will sich in deinem Leben einbringen, will dich beschenken, will dich salben, will dich mit Gnade krönen und mit Erbarmen krönen und was sonst noch alles ist. Und da ist noch so viel zu genießen in deinem Leben. Wenn Gott einmal dich so salbt und krönt und segnet und füllt und stärkt, Gott will, dass das fast bei dir überläuft, so wie wir gehört haben. Wer an mich glaubt, aus dem Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Du musst nur richtig mal anfangen zu glauben. Und das zu tun, was er sagt. Gott will, dass du Freude am Leben hast, dass du Freude an ihm hast, Freude, an jeden Augenblick, an sein Wort. Und dann liest du die Bibel und du findest eine große Beute in der Bibel. Gott will, dass du Erfolg hast. Er will das. Das ist sein Wille. Dass du Fortschritte machst, dass mit dir aufwärts geht, dass du was zustande bringst. Und das ist Freude, so Erfolgserlebnisse. Wir brauchen, Geschwister, Erfolgserlebnisse, aber nicht von Menschen gemacht, auch nicht von uns selbst gemacht, sondern dass Gott durch uns was anstellt. Gott will durch uns was anstellen. Von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Da gehst du hin, trägst das Glas Wasser und gibst es dem Speisemeister und plötzlich, 1, 2, 3, ist Wein. Und zwar der beste Wein, dass er sogar sich aufregt und sagt und den Bräutigam ruft und sagt, wie, seid ihr alle verrückt? Man gibt normalerweise zuerst mal den Wein so und so und dann erst, wenn es nichts mehr ist, wenn die Leute betrunken sind, dann gibt man denen Essig. Aber du machst genau umgekehrt. Weißt du, Freude ist in der Bibel ein starkes Wort. Ein starkes Wort. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Weißt du, Gott will, dass dir immer mehr von dieses Irdische wegnehmen, dich von dem Irdischen und Menschlichen lösen. Und er will zur Hauptsache Nummer eins in deinem Leben werden. Dass du Freude hast von morgens bis abends, dass du dich immer freust und sagst, das ist der Tag, den Gott gemacht hat. Jesus will dein Leben, was es auch jetzt ist, egal was dein Leben jetzt ist, spielt keine Rolle. Er will das verwandeln. Er will das Optimale machen. Er will das Beste daraus machen. Dieser Tag ist, glaube ich, für dich auch ein Tag der Verwandlung und der Veränderung. Du musst Gott nur eine Chance geben. Und jeden Tag brauchst du so Verwandlungswunder. Weißt du, wir sind von Haus aus immer Sklaven der Traurigkeit. Morgens, wenn du aufstehst, so ein mieses Wetter. So dunkel. Oder, was weiß ich, zu heiß wieder. Weißt du, wir sind Sklaven von allen möglichen Dingen. Und Gott will das Unmögliche verwandeln. Deine Depression, deine Unterdrückung, deine Hoffnungslosigkeit, das will er verwandeln. Einfach umdrehen. Umkehren. Wir sind alle Kandidaten des Todes. Aber jetzt kommst du zum Heiland und plötzlich kriegst du den Schlag Gottes und wirst zum Ritter und König geschlagen und sagst, ich lebe, weil er lebt. Ich freue mich des Lebens. Du bist Jesus begegnet. Und wenn du Jesus begegnest, bist umgewandelt, bist nicht mehr derselbe. Bist anders. Wenn du zu Jesus gekommen bist, geh mal in so einen Supermarkt und kriegst einen Gutschein. Und Gott gibt dir einen Gutschein für den Himmel, für seine Herrlichkeit. Geh in den Supermarkt und kleide dich ein. Und wenn du dort warst und alles angeguckt hast und das rausgesucht hast, dann gehst du nicht mehr so, wie du gekommen bist, nach Hause. Du gehst als ein anderer nach Hause. Und genau das ist, Gott will, dass du von der Gemeinde oder von seiner Gegenwart anders nach Hause gehst, als du hierher gekommen bist. Von der Hochzeit anders nach Hause gehst, als du zur Hochzeit gekommen bist. Gott will sich in unserem Leben investieren. Ist das doch nicht ehrlich? Ist das nicht ehrlich? Er will sie einbringen in unserem Leben. Sonst ist unser Leben ungenießbar. Sonst sind wir ungenießbar. Sind wir so komische Kauze. Weil wir mit niemandem was zu tun haben. Ich möchte meine Ruhe haben. Bitte berühre mich nicht, komm nicht zu nah. Ich bin giftig. Weißt du, vom Haus aus sind wir alles Kakteen mit Stacheln. Unumgänglich. Das sind wir von Haus aus. Aber der Herr will uns veredeln. Wir Menschen sind auf Verwandlung angelegt von Gott aus. Wir kommen als negative Nörgler, Murrer und Meckerer zur Welt und Gott will uns zu freudigen Gestalten und Kreaturen machen, die noch singen und klatschen, hüpfen und tanzen und jubilieren. Gott will dich vom Negativen zum Positiven verwandeln und er will dich passend machen in seine Welt. Das ist das, was Gott will. Es liegt in der ganzen Natur, dass alles sich verwandelt, sich alles verändert, ständig sich verändert. Und nur wir Menschen wollen immer dieselben bleiben. Wir wollen uns nicht verändern. Aber Gott will dich, solange du lebst, dass du dich veränderst, dass du verwandelt wirst. Er ist der große Verwandler unseres Lebens. Er macht aus arm reich. Verstehst du jetzt? Du musst nicht unbedingt 1 Million haben. Gott kann Menschen bewegen, dass die dir die Million nachschieben. Das kann er machen, das kann er. Wenn das brauchst, wenn das nötig ist, das wirst du erleben, das wirst du auch bekommen. Bei Gott ist es kein Problem. Gott gibt dir so viel, was du tragen kannst. Vielleicht kannst du jetzt im Augenblick diese Million noch nicht tragen, weil zu viele Diebe in deiner Umgebung sind. Du musst erstmal von den Dieben erlöst werden. Zuerst. Bevor er dir Geld anvertraut. Du musst von den Mördern erlöst werden oder von denen, ja, die dir nicht gönnen. Neider und Hasser und so weiter. Und erst wenn du ganz frei bist, allein für Gott, wenn du in der Wüste bist, dann kann sich der Herr mit der Wolkensäule und mit Manna und mit Wachteln sich offenbaren. Also der kann die Wüste zum blühenden Garten machen. Das macht er. Aus Wüstensand macht er Gartenland. Das macht er. Und die Wüste wird blühen, sagt uns die Bibel. Er ist also der große Verwandler, der das Schlechte in das Gute verwandelt. Das macht er immer. Der Herr macht das Schlechte immer in das Gute. Und passt dein Leben auf. Denk nur an die Geschichte von Josef. Ihr gedachtet böse an mich. Und die Menschen denken immer nur böse gegen dich. Die gönnen es dir nicht. Die stellen den Fuß. Die versuchen dir was Negatives anzukreiden oder was auch immer ist. Ihr gedachtet böse an mich für mich. Aber Gott gedachte gut. Gott hat gute Gedanken. Er hat nicht Gedanken des Leides. Er hat Gedanken des Friedens und der Gesundheit, der Stärke. Also je nachdem, was du brauchst, Gott macht aus dem Negativen etwas Positives. Aus Minus macht er Plus. Weißt du, ist so wichtig. Wer hat in deinem Leben das Sagen? Wer bedient dich? Auf wessen Kosten lebst du? Wir sollten also in die richtigen Hände geraten, in die Hände Gottes. Du kannst natürlich auch in die Hände des Teufels geraten. Das ist auch passiert, wenn du nicht aufpasst. Entweder in der Hand Gottes oder in der Hand des Teufels. Also je nachdem, wie du stehst und wie du dich verhältst und wie du reagierst. Bei dem einen, da gehst du aufwärts und bei dem anderen gehst du abwärts. Ganz einfach. Aber der Meister will es in die Hand nehmen. Meister, Jesus, unser König, er will dein Leben gestalten. Der Teufel ist ein Murkser. Jesus ist ein Meister. So, nur Gott kann dein Leben verwandeln. Und das weiß auch der Teufel ganz genau. Deshalb kommt er zu Jesus. Bist du der Sohn Gottes? Und wenn du sprichst, die Steine werden zu Brot. Und so weiter. Der weiß, er kann die Steine nicht zu Brot machen. Das hätte er schon längst gemacht. Aber das schafft er nicht. Nur Jesus kann das. Und deshalb, sprich nur ein Wort und die Steine werden zu Brot. Der Teufel ist so gläubig, dass er Jesus was zutraut, sogar sehr viel, dass er auf Steinen Brot macht. Das traut ihm zu. Jesus soll nur sprechen und die Steine werden sich dann verwandeln und werden schöne Lebkuchen. Er soll nur sprechen. Und aus Wasser wird Wein. Das ist auch so gewesen. Also alles, was Gott tut, dann benutzt er nicht einmal die Hände dazu. Er muss nur sprechen. Sprich nur ein Wort und die Fische werden zusammengezogen. Sprich ein Wort und der Kranke wird gesund. Gott handelt nicht mit den Händen. Der braucht seine Hand nicht. Der braucht nur die Hände zum Segnen. Er spricht nur ein Wort und es passiert. Und die Steine wären zu Brot geworden. Jesus kann diese Situation verwandeln. Er kann den Sturm in eine Stille verwandeln. Denk nur an die Geschichten des Evangeliums. Da passieren solche Sachen. Er spricht nur ein Wort. Er pustet nicht gegen den Wind und pustet den Wind nicht weg. So wie wir denken würden, dass er da anfängt zu strampeln und sagt, du mein lieber Sturm, hau ab. Er sagt, Wind sei still. Weißt du, der Herr hat die Macht. Die Jünger müssen nur zum Herrn gehen, wenn sie Probleme haben. Und der Herr ist der, die Situation mit einem Schlag verwandelt. Natürlich, du darfst rudern. Du brauchst auch ein bisschen Bodybuilding. Und nur Kraft und Anstrengung. Weißt du, und Gott erlaubt, dass du ruderst. Aber wenn du merkst, du, das geht nicht mehr, geh zu ihm, sagt Jesus. Deine Bitten werden erhört. Und weißt du warum? Meine Bibel sagt, damit deine Freude vollkommen wird. Damit du sagst, oh, guck mal, ich habe so einen guten Gott, so einen fantastischen Heiland. Auf den kann ich mich verlassen. Mit dem kann ich durch dick und dünn gehen. Der erfüllt mir alle meine Herzenswünsche, steht auch in der Bibel. Wenn du richtig zu Gott stehst, erfüllt er deine Herzenswünsche, befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Die meisten Leute haben gar keine Wünsche. Und wenn sie welche haben, dann sind es verkehrte, verdorbene und verzerrte Wünsche oder verkorkste Wünsche. Aber du solltest dem Herrn deine Wege befehlen und sagen, Herr, wie du das machst, du wirst es schon in Ordnung bringen. Du wirst es schon gut machen, die Sache. Und das, was du siehst, das sollst du auch haben. Also das, wie Jesus arbeitet oder wie Gott arbeitet. Alles, was du siehst, das sollst du haben. Deshalb fang an, das Leben in kleinen Dingen zu genießen. In Jakobus Kapitel 1, Vers 2 heißt es, meine Brüder, Schwestern auch, aber die Männer haben es nötiger als die Frauen vielleicht. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fahrt. Furchtbar. Weißt du, was das an, meine Brüder und so weiter, achtet für lauter Freude, das geht auch noch, aber das ist dann die Ergänzung, warum wir so vor lauter Freude und so jubeln und jauchzen sollen und so weiter, ist, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Warum? Weil gerade in der Anfechtung beweist sich die Allmacht Gottes. Und das soll uns lauter Freude sein. Eine andere Übersetzung, eine englische, die Philips-Übersetzung sagt, begrüßt, also die gleiche Stelle heißt es, begrüßt sie als Freunde der Anfechtungen und Prüfungen. Jetzt stell dir mal vor, dann sagst du, oh, bitte, bitte, bitte. Begrüßt die Anfechtungen und Prüfungen als Freunde. Du sollst deine Feinde lieben, steht in der Bibel. Verstehst du jetzt? Jakobus war ein Bruder des Herrn. Also begrüßt sie als deine Freunde, deine Anfechtungen und Prüfungen. Wir betrachten es meistens immer als eindringlich, störend, Friede und so weiter. Und so weiter. Und Feinde, Widersacher, was ganz Übles. Aber du sollst sie begrüßen. Anfechtung, komm doch her, guten Tag, Anfechtung. Halleluja, schön, dass du da bist. Das heißt, Jakobus 1, Vers 2, begrüßt sie als Freunde. Deine Einstellung macht den Unterschied im ganzen Leben. Wie du deine Anfechtungen und Prüfungen begrüßt, begrüße deine Prüfungen wie Freunde. Umarm sie und sag, ach, schön, dass du da bist. Gib ihnen einen Kuss. Das ist, weißt du, wir beten, Herr, dein Wille geschehe, aber der Herr lässt den Willen geschehen. Und er sagt hier in Jakobus, haben wir ja erst kürzlich gehabt, den Brief des Jakobus, begrüßt sie als Freunde, küsst sie. Einen Freund ehrt man, gibt man den besten Platz sogar. Den lässt man nicht irgendwo hinten sitzen. Wir müssen was verstehen hier von der Bibel. Ich glaube, die meisten haben es nicht verstanden. Und so weiter. Aber wenn du den Heiligen Geist hast, wirst du vielleicht ein bisschen was verstehen. Begrüß deine Schwierigkeiten, deine Anfechtungen, deine Prüfungen, deine Prüfer. Hör mal, deine Prüfer als Freunde. Verbeug dich vor ihnen. Küss ihnen die Hand. Sag danke, dass du gekommen bist. Jetzt geht's wieder weiter. Wenn ich Christen höre, wie sie über Schwierigkeiten und Prüfungen und so weiter reden, da wird es mir schlecht. Wirklich wird es schlecht. Sag mal, lass die. Und so weiter. Gott wird schon mit ihnen auch noch zurechtkommen. Wenn ich so Christen höre, wie sie da über Anfechtungen, Probleme, Prüfungen und so weiter reden, da kann dabei nichts Gutes rauskommen. Wenn du über deinen Prüfer negativ redest, dann haut er noch eins drauf. Da werden wir durchfallen und die Prüfungen nie bestehen. Deshalb bestehen die meisten Christen keine Prüfungen. Und sind durchgefallen überall und fallen ständig durch, weil sie die Prüfungen nicht als Freunde besuchen oder begrüßen. Also, die behandeln den Prüfer als den letzten Dreck, aber der ist der Wichtigste. Der gibt dir ein Zeugnis nachher, dein Führerschein. Dein Führerschein. Kein Wunder, dass du schlecht behandelt wirst. Wenn du deinen Prüfer so als den letzten Dreck begrüßt, begrüßt sie als Freunde, begrüßt sie mit Freuden. Jakobus sagt, warum so vielen Christen versagen und warum der Prüfer sie durchfallen lässt. Warum er sie bewusst in große Schwierigkeiten bringt und sagt, den zeige ich, der muss die Prüfung so und so machen. Pass auf. Und dann piesackt er dich, lässt er dich schwitzen. Begrüße deinen Prüfer als deinen Freund. Hört mir gut zu. Dann hast du das Evangelium, dann hast du die Predigt von heute verstanden. Begrüße deinen Prüfer als Freund, was es auch immer heißt. Dann wirst du leichte Aufgabe bekommen und sagen, ach, Herr Prüfer, hier ist ein Blumenstrauß für Sie. Oder eine Schachtel Pralinen. Dann wird er dir ein Auge zudrücken. Hör mir gut zu. Dann wird er ein Auge dir zudrücken und sagt, ja, fahren Sie mal ein bisschen links, fahren Sie ein bisschen rechts und so weiter. Und dann wirst du den Führerschein bekommen. Luther übersetzt also diese Stelle, erachtet als Eitelfreude. Also eitel ist also so was Schlimmes, also übertriebene Freude. Erachtet das als Eitelprüfung, wenn ihr in den Prüfungen kommt. Betrachtet sogar als eine große Ehre, würde sagen, dass ihr geprüft wird. Der liebe Gott nimmt niemanden in den Himmel auf, der nicht vorher beim TÜV war. Du musst also zum TÜV, musst geprüft werden. Und die Leute beim TÜV sind nicht barmherzig. Also die versuchen so Härtetests zu machen. So betrachte als eine große Ehre, dass du dem Test unterzogen wirst jetzt. Geschwister, das ist Gnade, dass wir getestet werden. Wie belastbar bin ich? Die meisten sind nicht belastbar. Vergiss das. Sind Weichlinge, Feiglinge. Aber sind nicht belastbar. Weißt du, wenn Gott dich untersucht, wie du innerlich so drin bist, in welcher Verfassung? Weißt du, Prüfung ist kein Verbrechen. Aber natürlich deine Ansicht, deine Einstellung ist es und es kommt auf deine Reaktion an. Also nimm mal eine gute Nachricht. Weißt du, in der Schule bei uns, ich weiß nicht, was bei euch in der Schule war, da sind wir manchmal angekommen in der Schule und sagen, jetzt schreiben wir heute einen Test und haben wir gar nichts gelernt. Weißt du, und wenn man so gelernt hat und so weiter, dann hat er nicht den Test geschrieben. Aber wo man nicht gelernt hat, wir schreiben einen Test. Und dann, wie gesagt, aber mir war es am liebsten, ich weiß es nicht vorher, ich bin unvorbereitet, ich gehe einfach in die Prüfung und komme ich durch, komme ich nicht durch, das ist egal. Weißt du, wir müssen ständig jeden Tag einen Test schreiben und beweisen, was wir können, was wir nicht können, ob wir es verstanden haben oder nicht verstanden haben. Eigentlich bei dem Test geht es nur darum, habe ich die Materie, den Stoff verstanden oder nicht. Und wenn du das gut mitgegangen bist und mitgearbeitet hast und mitgelebt hast, das ist kein Problem, du bist drin, du weißt es also, du wirst vielleicht nicht gerade exaktes Worte so verwenden, aber du wirst die Prüfung bestehen und deinen Aufsatz schreiben können. Weißt du, deine Fähigkeiten sollen getestet werden. Deshalb begrüße den Prüfer. Der will ja nur sehen, kannst du was, kannst nicht, können wir weitergehen, können wir nicht weitergehen, bleiben wir stehen, müssen wir nochmals nachsitzen und nochmals nachholen die Lektion, in welcher Kategorie wir sind und welcher Gruppe wir sind und so weiter. Nimm diese, deine Herausforderung als eine große Ehre. Ich bin gewürdigt worden. Gewürdigt. Viele Menschen sind nicht würdig, weil sie nicht gewürdigt worden sind. Als die Apostel nach Hause kamen, die sind ausgepeitscht worden, das war ihr Test. Verflucht worden, verdammt worden, verboten worden, es wurde ihnen, und die kommen nach Hause und sagen, Gott, ich danke dir, ich bin gewürdigt worden. Oder wir sind gewürdigt worden, für Jesus zu leiden. Für Jesus zu leiden, gewürdigt. Die haben Gott gedankt. Und dann kam der Heilige Geist. Dann wurden sie erfüllt mit dem Heiligen Geist aufs Neue. Also, als sie Gott dankten, dass sie gewürdigt worden sind. Du siehst, was Christentum ist. Nicht so Larifari und Schlafstunde oder sonst irgendwie. Nein, es ist, dass man nach Hause kommt und sagt, danke, wir haben Kämpfe gehabt, wir haben Anfechtungen gehabt, wir haben Stürme gehabt. Oh, da ging's hart zu. Und in dieser Kategorie gehört auch das Pauluswort, wir rühmen uns der Trübsale. Weißt du, begrüß die Trübsal, sag schön, Trübsal, ist es so nett, dass du wieder bei mir vorbeischaust. Das sind deine alten Bekannten, die kennst du ja schon. Die bauen weiter, das sind die Schwarzarbeiter, die an deinem Leben arbeiten. Begrüße deine Herausforderung als Freund, nicht als Feinde. Und da verstehe ich, was Jesus sagt, liebet eure Feinde und flucht nicht. Natürlich kannst du jetzt hinstellen und sagen, Herr, warum schickst du mir so blöde Sachen in mir in den Weg? Warum erlaubst du das? Warum verhinderst du das nicht? Du kannst ja auch verhindern. Begrüße deine Bedrohung als Freude. Oder als Freund. Begrüße es einfach. Denn, weißt du, in dem Augenblick, wo du den begrüßt, hast du die Macht genommen. Konfuzius hat ja Kriegsgesetze geschrieben und etc. neben Religion. Und er sagte, wenn du kämpfst, hast du schon den Kampf verloren. Das Größte für ihn war, das Größte war, seinen Feind zu seinem Freund zu machen. Du siehst also sogar vor Christus, Jahrhunderte vor Christus, haben schon weise Menschen gelernt, was das Leben wirklich ist. Mach deine Feinde zu deinen Freunden. Und die wären deine besten Mitarbeiter, das hat Konfuzius gesagt, das ist nicht Jesus, so weiter, das ist ja seine Idee gewesen, aber das sind die Weisheiten, wenn wir Gott in uns haben, wenn wir edel und rein und vollkommen sind, in Gott aus, wenn wir alles in Gott haben, was wir brauchen, dann kann ich meine Feinde zu Freunde machen. Dann muss ich nämlich fürchten vor ihnen. Begrüße deine Schwierigkeiten als Freunde. Und sag, guck mal, was Gott heute aus dir noch machen wird, pass auf, was Gott aus der Schwierigkeit machen wird. Wie er das verwandeln wird, dann kümmert er sich. In dem Moment, wo du die Schwierigkeit als deinen Freund begrüßt, dann kümmert sich Gott selber um den. Dann kümmerst du nicht mehr. Denn du begrüßt und sagst, Herr, schau her, das ist mein lieber Freund ist da wieder. Mein Bruder Schwierigkeit ist da. Oder meine Schwester Bedrohung ist da. Und begrüßt. Und dann sagt der Herr, komm mal hier, jetzt will wir miteinander reden. Also wenn du ein Freund vom Herrn Matutis bist, also dann bist auch mein Freund. Und jetzt nehmen wir miteinander auf. Pass auf, was ist so wichtig, dass du deine unsichtbaren Freunde besuchst und dich outest und sagst, das ist es und so weiter. Achtet als eitle Freude, dein Gott verwandelt. Und du wirst merken, wenn du richtig verhältst, du sammelst Kohlen auf das Haupt deiner Feinde. Du überwältigst deine Feinde und die sind sprachlos. Die sind sprachlos. Ich könnte noch viele alttestamentliche Geschichten lesen, nehmen und so weiter. Weißt du, achte als Eitelfreude, da steckt was dahinter. Wenn du Probleme hast, da steckt hinter den Problemen eine Botschaft. Da steckt ein Geheimnis da. Es soll was darauf bewirken. Weißt du, da ist eine Lösung dahinter. Und zwar, der Feind hat die Lösung. Du hast nicht die Lösung, aber dein Feind hat die Lösung. Schwester Schwierigkeit oder Bruder Bedrohung. Oder wie sie auch immer heißen mögen. Weißt du, das ist das Negative in dieser Welt. Aber Gott macht was Ewiges, Positives daraus. Achte als eitel Freude. Weißt du, die Fragen werden beantwortet, die du so auf dem Herzen hast und die auf der Zunge liegen und niemand sagt es, wie geht es weiter und so weiter. Und weißt du, wenn du deine Brüder und Schwestern Schwierigkeiten, also die negativen begrüßen und so weiter und sagst, Herr, guck mal, der ist jetzt auch da. Siehst du, der sitzt da hinten in der dritten Reihe und so weiter. Herr, das ist mein Freund. Den hast du geschickt. Weißt du, David wurde mit Dreck beworfen und dann dachte Joab oder kam Joab als General und sagte, soll ich den Kopf abschneiden, abhacken? Der war gleich dran, Kopf abhacken. Nein, sagte, vielleicht hat der Herr ihm geboten, mich zu verfluchen, damit ich lerne, demütig zu sein. Vielleicht hat Gott ihm geboten, wer weiß es, oder ich würde Gott ins Handwerk fuschern. Und wir fuschern so oft Gott ins Handwerk. Und wir gehen durch die Situation hindurch und wir lernen etwas, wir reifen dabei. Wir werden stark. Achte darauf, was Gott dir damit geben und sagen möchte oder erreichen möchte, was er damit dir zeigen möchte, wenn plötzlich so dein Bruder XY kommt und begrüßen mit Freuden. Begrüße deinen Feind mit Freuden. Mach, und weißt du, das ist etwas Ungewöhnliches. Das macht ein Sterblicher nicht. Das machen nur Unsterbliche. Das machen Unbesiegbare. Besiegbare machen das nicht. Also, wenn du feige bist, wenn du schwach bist, wenn du gar nichts in dir hast, keine Substanz hast, du wirst dich verkriechen, sobald du den siehst. Aber du gehst auf ihn zu, so wie David auf den Goliath. Ja, sag mal, wie kommst du zu mir? Die unterhalten sich. Wie kommst du zu mir? Und er erzählt, wie er zu dir kommt, aber dann sagt er, und ich komme zu dir im Namen des Herrn. Ich komme zu dir im Namen des Herrn. Und so weiter, und erzählt und so weiter. Und dann kriegen sie sich ein bisschen in die Wolle, aber der Herr macht den Unterschied und führt die Entscheidung herbei. Du musst nicht kämpfen, das macht der Herr. Wenn der Herr deinen Freund in die Hände kriegt, achte darauf, was sich das alles noch so entpuppen wird und was dabei rauskommen wird. Begrüße auch so und du wirst merken, wie die Herrlichkeit Gottes aus deinem Leben rausplatzt. Du wirst erstaunt sein. Das bringt dir Sieg. Dein Feind hilft dir. Du wirst mich nicht verstehen, du sagst, was hat der Matthäus heute gepredigt? Dein Feind hilft dir, das Bild Gottes in dir zu entwickeln. Nur dein Feind, nicht dein Freund. Dein Freund wird dir schmeicheln und schmieren und schleimen. Also vergiss deine Freunde. Dein Feind ist, der dir die Wahrheit sagt. Dein Feind, der wird dich zu Gott näher bringen. Dein Feind ist es, der aus dir einen Heiligen macht. Dein Feind ist es, der dich in der Heiligung führt. Dein Feind. Dein Widersacher. Jetzt kannst du durchgehen. Wer ist mein Widersacher? Und du wirst erstaunt sein, das ist wahrscheinlich bei dir zu Hause irgendwo. Oder in der Gemeinde. Die sind nicht draußen in der Welt irgendwo. Das kann sein, vielleicht ein Kollege. Es kann sein, mit dem du sehr eng zusammen bist. Das sind es. Denn da gibt es Reibungen und Reibflächen. Da gibt es Reibflächen. Also du darfst dich nicht entmutigen lassen. Weißt du, der Prüfer geht vorbei, wenn du die Prüfung bestanden hast, der Prüfer geht vorbei, kriegst dein Zeugnis, dein Führerschein. Weißt du, wenn du die Anfechtung siehst, erschrickst du zuerst im ersten Moment, gehst gleich in die Knie. Aber wenn du keine Angst hast, und deine Angst überträgt sich auf deinen Widersacher. Ich habe, als ich meinen Führerschein bestanden habe, da kam einer, da sagt er, bei dem kommt keiner durch. Und die Leute haben schon erzählt, also der Prüfer, der lässt alle durchfallen, da kommen ganz wenige durch. Und als ich das höre, habe ich gesagt, nee, ich bin Kind Gottes, ich glaube an Jesus, habe gebetet, Gott wird für mich streiten, ich werde still sein. Und dann habe ich ins Auto reingesetzt, den Mann begrüßt und mich vorgestellt und so weiter. Ich habe nur 17 Fahrstunden gehabt. Und dann so ein bisschen erzählt, geplaudert, gar nicht vom Autofahren gesprochen. Verstehst du, das nicht zu meinem Problem gemacht. Weißt du, wenn du deinem Feind begegnest, red nicht über deine Probleme. Rede über dich selber, rede, was du bist, was du kannst, wo du herkommst und, was dein Name bedeutet. Hab ich's gemacht. Er sagte, sind sie Grieche oder sind sie das? Habe ich gesagt, ja, so weit, weitläufig vielleicht schon ein bisschen und so weiter. Und dann sagte er, fahren Sie mal links. Fahren Sie ein bisschen rechts und so weiter. Und dann bin ich einfach gefahren, so wie er es gesagt hat. Und nach 10 Minuten habe ich meinen Führerschein gehabt. 10 Minuten. Habe nicht geschwitzt und gar nichts. Ich habe gedacht, war das wirklich alles? Dann sagte er, jetzt fahren wir wieder zurück, wo wir herkommen. Und sie dürfen aussteigen. Zuerst habe ich gedacht, ich bin durchgefallen. Aber nein, sagte er, ich gratuliere Ihnen, Sie haben Ihre Prüfung bestanden. Wenn du negativ auf deine Mitmenschen, auf deine Probleme, auf deine Herausforderungen, auf deine Feinde, auf deine Widersacher zugehst, du kriegst nur eins unter die Gürtellinie. Du kriegst nur Probleme, nur Schwierigkeiten, nur Ärger, nur Stress. Also begrüße sie. So, du darfst dich nicht entmutigen lassen von deinen Schwachheiten oder, was weiß ich, deinen Zweifeln oder deinen Nöten und was dich alles bewegt. Begrüße sie und sag, danke Herr, sage Dank alle Zeit für alles. Das ist, wie Gott Freude oder Traurigkeit in Freude verwandelt. Wenn der Prüfer geht, dann wirst du große Freude haben. Ich habe bestanden. Ich bin gleich in die Telefonzelle gegangen. Wir haben noch nicht Telefon gehabt. Gleich zu Hause angerufen. Papa, ich habe Führerschein bestanden. Und so weiter. Und gleich sag's anderen weiter, ihr habt die Prüfung bestanden. Weißt du, wenn du das Zeugnis in der Hand hast, und das ist, was dich befördert, was dich weiterbringt, das Zeugnis. Und dann hast du plötzlich Autorität. Jetzt darfst du Auto fahren. Vorher war es schwarz fahren. Da bin ich auch schwarz gefahren. Tut mir leid, die Zeit ist vorbei. Und da war ich noch nicht Christ, als ich schwarz gefahren bin. Aber du siehst also, jetzt darfst du rechtmäßig Auto fahren, weil du die Prüfung bestanden hast. Jetzt darfst du sprechen darüber. Jetzt kannst du anderen erzählen. Gott erlaubt alle möglichen Dinge in unserem Leben, um uns zu testen. Nur zu testen. Und wie wir wohl darauf reagieren. Und oft geht es vorbei und dann ist der Test bestanden. Er will nur die Reaktion sehen. Er trainiert uns und möchte uns helfen, geistlich zu wachsen. Und wenn wir die Lektion gelernt haben, werden wir versetzt in die nächste Etage oder nächste Klasse. Die Prüfungen sind unsere Reifungen, Geschwister. Das sind unsere Reifungen. Wir reifen in den Prüfungen. Nicht, dass wir schwacher werden. Nein, wir werden stärker. Und wir merken, was sind unsere Schwächen noch. Wo muss ich noch ein bisschen was nachlernen? Freu dich, wenn Gott an dir arbeitet und dich testet. Sag, danke Herr. Das ist mal zwar hart jetzt in meinem Leben, aber ich möchte die Prüfung bestehen. Ich möchte nicht dann nochmals und nochmals und nochmals und nochmals und abermals. Nein, ich möchte nicht immer wieder die gleiche Lektion durchnehmen. Ich möchte endlich mal fertig werden mit meinen Lektionen. In der Bibel heißt es von Gott einfach, er ist so wie ein Silberschmied, der einfach als Wäscher da ist und das Silber reinigt und läutert und so weiter. Das ist Gott. Gott ist ein Gott der Läuterung, der Veränderung, der Umwandlung. Und wenn ich so Goldschmiede oder Silberschmiede nehme, das Silber wird, bis es endlich mal rein, einigermaßen rein, ist sowieso nicht hundertprozentig, aber einigermaßen rein, muss mindestens 7-mal geschmolzen werden. Und dann kommt die Schlacke wieder weg, wird wieder abgeschnitten und dann wird wieder aufgeschmolzen und wieder erhitzt und so weiter. Weißt du, begrüße die Feuerproben, die Gott so in deinem Leben schickt. Denn Gott will Reinheit in deinem Leben bringen. Reinheit. Wir sind so verunreinigt, aber am Schmelztiegel ist der Herr und er schmilzt alles Negative raus. Das will dein Leben und mein Leben qualifizieren. Mehr nicht. 1. Korinther 3, alles was fleischlich ist, muss verbrennen. Also muss in den Schmelzofen rein. Also begrüße die Unglücke. Keiner will das haben, aber wenn es da ist, sag guten Tag, schön, dass Sie da sind. Weißt du, begrüße den Druck, den du in deinem Leben hast, denn Gott will aus deinem Leben Diamanten machen. Diamanten entstehen unter dem Druck des Lebens, der Atmosphäre. In Malachi Kapitel 3, Vers 2 bis 3 heißt es, ertrage den Tag Gottes. Ertrage den Tag Gottes. Ertrage also den Tag des Herrn, wenn er dich prüft und so weiter, wenn er dich verfeinert, wenn er dich veredelt, wenn er an dir arbeitet, wenn er dich richtet, dich ausrichtet, dich einstellt, ertrage den Tag des Herrn, denn dann wirst du qualifiziert in deinem Leben. Weißt du, wir wollen alle bei Gott gleich sofort präsentiert werden, aber keiner möchte zuerst mal bearbeitet werden, geschliffen, gewaschen oder geschmolzen werden oder verändert. Weil Gott sagt, das Alte Testament, nur ganz schnell nebenbei, im Alten Testament heißt es einmal über Moab und Israel, Moab ist auf seine Hefe gesessen, die ganze Zeit wurde nie verändert, passierte nie was Außergewöhnliches. Israel musste sich ständig, wurde belagert, wurde zerstört, wurde vertrieben, wurde weggeführt und so weiter. Und es gereift. Weißt du, Alkohol, wenn du guten Wein haben willst, das muss sich immer setzen und dann wird die Hefe unten abgelassen und dann wird wieder nochmals, muss ich wieder setzen und wieder wird was abgelagert. Weißt du, bis wir das Getränk werden, diesen guten Wein, den der Herr haben möchte, was verwandelt, da musst du immer wieder setzen, setzen und setzen und setzen und nochmal setzen. Moab hat keine dieser Anfechtungen gehabt. Moab ist auch nicht tauglich, ist auch untergegangen in der Völkerwelt. Also war nichts Besonderes. Wenn du was Besonderes werden willst, musst du lernen, dich also setzen. Nochmals im Schmalzofen, nochmals. Also begrüße deine Demütigungen wie deine guten Freunde oder wie einen guten Freund. In Psalm 119, Vers 67 heißt es, bevor ich heimgesucht wurde, ehe du mich gedemütigt hast oder ehe ich gedemütigt wurde, da irrte ich, aber nun befolge ich dein Wort. Also vorher sind wir Blindgänger gewesen, da sind wir ermahnt worden, von Gott gezüchtigt worden und so weiter. Gott hat uns veredelt. Also deine Traurigkeit wird in Freude verwandelt. Dein Stress wird in Freude verwandelt. Also hab keine Angst jetzt, mit mir wird etwas Furchtbares geschehen. Nein, Gott wird es nicht zulassen, dass du untergehst. Im Gegenteil, du kriegst alles doppelt wieder wie der Hiob. Du wirst doppelt gesegnet. Wenn du deinen Feind begrüßt und ihn deinem Gott vorstellst, wird der Feind sprachlos. Der weiß gar nicht, was soll ich jetzt und so weiter. Da brauchst du keinen Kommentar und keine Erklärung mehr. Oder brauchst du auch seine Aussehen nicht. Du weißt es plötzlich, der Herr will das Beste für mein Leben. Denn denen, die Gott lieben, wie heißt es weiter, die werden alle Dinge zum Besten dienen, die Gott lieben. Liebst du Gott oder liebst du ihn nicht? Dann wirst du auch all das annehmen, was Gott dir schickt. Alles, was auf dein Leben zukommt, ist von Gott genehmigt, abgestempelt. Komisch, ich möchte auch mal andere Unterlagen haben, aber muss die Unterlagen nehmen, die der liebe Gott mir gibt. Also, du musst deinen Feind annehmen, deine Schwierigkeiten annehmen. Weißt du, Gott will etwas Gutes draus machen. Ihr gedachtet böse, aber der Herr will was Gutes draus machen. Achte, was Gott so plant mit deinem Leben, wer dein Leben sieht. Wenn du deine Feinde begrüßt, dann wird er aus deinen Feinden Freunde für dich machen. Pass auf, taste seine Seele nicht an. Du siehst, der verklagt, der kleidet ihm was an. Du sollst ihm nicht alles nehmen, seine Seele darfst du nicht berühren. Ich denke nur an die Geschichte von dem ungerechten Haushalter in der Bibel. Da, er weiß, er muss gehen, er muss alles verlassen. Und das ist, wie verhalte ich mich? Wie mache ich das Optimale aus meinem Leben? Und ich sage, es gibt einige Tricks, göttliche Tricks. Und Jesus lehrt jetzt, wie mache ich das Beste aus meinem Leben? Der ungerechte Haushalter, der muss, er weiß, er muss gehen. Aber dann sagt er, was schuldest du mir? 30 fast? Nee, mach mal 40. Und was schuldest du? 25? Mach mal 30. So, er rundet's auf, nicht ab. Er rundet auf. Er rechnet nicht vor und so weiter, sondern handelt großzügig. Und der Gedanke, der dahinter steckt, da heißt es, ich muss gehen, aber sie werden mich, wer weiß es, wahrscheinlich, aber doch ganz gewiss, in ihre Hütten aufnehmen. Also, du sorgst, wenn du großzügig bist. Wenn du was vom Leben haben willst, hör auf, kleinkariert zu sein und spießbürgerlich. Deine Schuld, wenn du das bist. Also dann, ich habe ja nichts davon. Aber du musst lernen, großzügig zu sein. Nicht abrunden, immer noch kleiner machen. Nein, sei großzügig anderen Menschen gegenüber, die gegen dir was schulden. Die Schuld nicht zurückzahlen können. Sei gut zu allen Menschen. Und ganz besonders zu denen, die dir was schulden. Die dir was schulden. Die dir was versprochen haben und nicht gehalten haben. Die dir was schulden, rund es auf. Die, von denen du was erwartest und die nichts geben, die irgendetwas verweigern. Was ich hier sage, ist Lebenshilfe. Weißt du, was nützt es, wenn ich sage, Geschwister, Hände hoch, lass uns Gott loben und preisen. Wir sind im siebten Himmel. Da kommst du in die unterste Hölle im Leben. Das, verstehst du das vom Leben nichts? Ich möchte, dass du was vom Leben hast. Und wie lebe ich als Christ und vom Wort Gottes begründet? Sei gut zu denen, die sich an dir versündigt haben. Da gibt es eine ganze Menge solcher Gesellen. Gott hat das Törichte erwählt, steht in der Bibel. Verstehst du auch so das? Wie ist das ein Blem-Blem? Die Leute hat er erwählt. Das Törichte. Ich meine jetzt nicht die Einfältigen und Dummen. Nein, Gott hat die Törichten erwählt. Er benutzt das Törichte, um dich klug zu machen. Er hat das Törichte erwählt. Gott wirkt, wenn du dich deinen Feinden gegenüber anders verhältst, als man sich von Haus aus verhält ihnen. Wenn du auf deine Widersacher anders reagierst, das Törichte, die sind alles töricht. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist die Situation, in der Jesus steckte. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dein Verhalten verwandelt deine Feinde. Man erreicht mehr mit Güte als mit Härte. Man erreicht mehr mit Güte. Man erreicht mehr mit Liebe als mit Hass. Man erreicht mehr mit Liebe und ich denke, schau an, man kann Auge um Auge, Zahn um Zahn, das kann man machen, aber dann sind am Schluss bald alle ohne Zähne, und ohne Augen. Also besiege das Böse mit dem Guten, steht in der Bibel. Wir sollen das Böse mit dem Guten überwinden. Das ist, wir sind auf dem biblischen Boden. Belohne die Bösen mit Guten. Die Kinder schmeißen auf den Baum mit Steine, aber was macht so ein Apfelbaum? Schmeißt Äpfel runter. So schmeißt gute Sachen runter. Begrüße und bewirte sie. Und ihr ballerst Gott die Resultate nachher. Freue dich, dass du ihnen dienen kannst, deinen Widersachen, den Problemmenschen, die dich ausnützen und vielleicht schon wieder ausnützen. Beschäme sie. Du musst deine Widersacher beschämen. Und ich rede, weil ich weiß, es funktioniert. Meine Familie hat es gemacht. Also wir sind betrogen worden, 3 Räumungsklagen gemacht und die Leute sind immer noch nicht ausgezogen und wir haben nur Schwierigkeiten und Schwierigkeiten gehabt. Und dann unter Polizeiaufsicht sind die Leute also geräumt worden und dann kamen sie in Obdachlosenheim. Und als die draußen waren und die Polizei und meinem Vater den Schlüssel gab von dem Haus, das wir gekauft haben, was unser Eigentum war, und so hat er uns so viel Schaden angerichtet hat, mein Vater war Christ in der Zeit und er sagt beim Bibellesen, Gott hat zu meinen Leuten gesprochen, also sammelt feurige Kohlen auf ihr Haupt. Wie macht man das? Natürlich nicht mit der Bratpfanne und dann Kohlen rüberschütten. Wie macht man das? Und er hat gerungen und mein Vater hat etwas gesagt, er sagt, den Polizisten sind sie verrückt und so weiter, aber Christen sind verrückt. Sie sind verrückt, sie tun etwas, was in den Augen der Welt nicht passt. Und dann sagt es so, Herr sowieso, ich möchte Sie jetzt einladen, in unserem Haus jetzt, das sind wir in der Wohnung drin, zur Tasse Tee. Verstehst du, die Leute, die mit Polizei rausgeschmissen worden sind jetzt von meinem Vater eingeladen worden. Denn mein Vater hat sich gedacht, weißt du, das Haus stand so frei, da kann er nachts vorbeigehen und zündet das Haus an. Also so weiter. Hass bewirkt nichts Gutes. Und dann da hatte mein Vater gesagt, guck mal, das ist unser Haus, wir haben unser Geld bezahlt und so weiter. Wir möchten nur in Frieden. Komm, bleiben Sie hier, trinken Sie noch mit uns ein bisschen Keks, was meine Mutter mitgebracht hatte und Tee und hat gemacht. Und wir sind Freunde geblieben, die haben uns nichts getan. Immer wieder, der hat Pilze gerne gesammelt, kann sich in den Pilzen aus und Heidelbeeren und dergleichen, kam immer wieder wo vorbei und hat dann uns immer was vorbeigebracht. Wir sollen unsere Feinde zu Freunde machen, sonst kannst du gar nicht schlafen. Warum viele Leute nicht schlafen können, ist, weil die zu viele Feinde haben und die haben keine Freunde mehr. Da überwiegt die Feind, die sind belagert, die sind so viel von Feinden umgeben. So, begrüße, bewirte sie, sammle feurige Kohlen auf ihr Haupt und Gott wird dich segnen. Wenn du das aus Liebe tust, aus Liebe, wirklich aus dem innersten Herzen. Das kannst du nicht so einfach machen. Das muss der Heilige Geist dich überzeugen. Da muss der Heilige Geist dich dazu präparieren. So, wer mit Gott lebt, hat immer Freunde im Leben und hat Freude am Leben. Und er kam wieder vorbei und er kam gar nicht rein. Er sagt, wissen Sie, ich darf nicht rein in die Wohnung. Er hätte dürfen. Aber bringt an der Tür dann die Pilze oder die Heidelbeeren, was er da gebracht hat. Gottes Freunde sind glückliche Menschen. Worüber würde sich Gott bei uns freuen? Über seine Liebe zu uns, über unsere Güte. Aber ich kann nur gut sein oder Liebe ausüben, wenn ich die Menschen sehe. Wie könnt ihr Gott lieben, den ihr nicht seht, wenn ihr den Bruder, den Menschen nicht lieben könnt, den ihr seht? Also, du freust dich über Gott. Und hier fängt die Freude an. Gott verwandelt, es wird alles besser werden. Wenn ich mal bei Gott bin, wenn ich bei Jesus bin, es wird alles anders werden. Gott gibt uns Grund zur Freude. Erstens, weil er vergibt uns unsere Sünden. Du bringst deinen Schmutz, deinen Dreck. Alle Heiligen waren alle einmal Sünder. Ganz schlimme Menschen, sogar Verbrecher. Alle Heiligen. Weißt du, du kommst mit deinen dreckigen Klamotten zum Herrn und der Herr nimmt die Lumpen weg und gibt dir ein schneeweißes Kleid. Und sagt, so, jetzt bist du ein Heiliger. Er heilt alle deine Gebrechen, nimmt deine Gebrechen weg, stell dich wieder hin und her. Und hier fangen wir uns auf Gott einzustimmen und da wird unser Leben verwandelt. Das neue Leben wird hier gelebt, nicht erst im Himmel. Hier kommen wir in Stimmung, in Schwung. Hier werden die Saiten für das Konzert drüben gestimmt, in der Vorhalle. Das ist das Leben hier. Da stimmen wir die Saiten, da probieren wir das Beste, das Optimalste. Hier werden wir auf das Positive eingestellt. Hier fangen wir an, positiv zu bekennen. Hier fangen wir frei zu sein von Menschen hier lassen, hören wir auf, uns manipulieren zu lassen. Das passiert alles hier. Kind Gottes hat immer was zu lachen. auch wenn es durch schwierige Stunden gehen muss, auch wenn es schwierig ist und lange wartet und vielfach nicht sofort bekommt. Weißt du, er hat immer zu lachen. Die Freude am Herrn. Ich habe Gott. Den kann mir niemand nehmen. Den kann mir niemand rauben. Dem geht es selbst in schlechten Situationen sehr gut, weil er Gott hat. Da kann immer Gott was sagen. Sein Dampf kann er bei Gott ablassen. Sein Ärger kann er bei Gott ablassen. Sein Zorn. Sagt, ach, ich bin so ärgerlich und so wütend auf den. Also wie musste mir das so passieren? Warum habe ich nicht aufgepasst? Paulus sagt, das, was mir Schaden war, das ist mir zum Gewinn geworden. Du siehst also diese große Verwandlung, wie das passiert. Gott macht aus dem Negativen Positives, was mir Schaden war, was ich gehasst habe, was ich nicht gemocht habe, das ist mir jetzt zum Gewinn gemacht. Jetzt will ich nur noch Jesus, 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 Jesus. Vorher konnte ich den Namen nicht mal hören, ohne rot zu werden und ärgerlich zu werden, zornig zu werden. Jetzt ist mir alles nur Vorteil. Schon hier merkst du, wie Gott schon Vorteile und Vorzüge in deinem Leben bringt, wenn du nur mit Gott gehst und deine Feinde begrüßt, du wirst innerlich gefestigt, bist überlegen. Das ist das christliche Leben, überlegen sein. Reifst hier, bekommst einen Durchblick, macht der Herr mit ihm schon, der Herr wird mit jedem deiner Feinde fertig. Im Angesicht meiner Feinde deckt er den Tisch. Du siehst dazu, du hast deine Feinde alle eingeladen, alle begrüßt, die sitzen da und der Herr deckt dir im Angesicht deiner Feinde, die du eingeladen hast, die da sind, den Tisch und salbt dein Haupt und sagt, der kriegt den größten Happen. Der kriegt den größten Happen. Im Angesicht deiner Feinde, die kriegen auch was. Die kriegen ihrs, was ihnen zusteht. Aber du kriegst das beste Kleid, den vom fettesten Ochsen, von gemessenen Ochsen. Also, du wirst von Gott besser bedient. Psalm 23. Verstehst du erst, wenn du das verstehst, was ich dir sagen möchte heute? Begrüße deine Feinde. Lass sie alle schön in der Versammlung sitzen. Oder an der Tafel Gottes versammelt sein. Und die werden sehen, dass Gott dich gut behandelt, dass Gott dich gut bedient, dass Gott dir das Beste gibt. Und hier ist dann schon unser Wandel im Himmel. Weißt du, nicht erst im Himmel, wenn du dort angekommen bist. Jetzt lebt sich das gute Leben. Jetzt geschah es sich. Wir sind jetzt schon Bürger einer anderen Welt. Wir benehmen uns anders als die anderen, als der Durchschnitt, als die Namenschristen. Jetzt schon. Wir haben jetzt schon eine andere Lebenseinstellung, eine ganz andere Lebenshaltung. Wir stehen gerade, wir bücken uns nicht, wir kriechen nicht. Schon hier leben wir in einer heilen Welt. Ich warte nicht auf den Himmel. Der kommt von selbst. Ungebeten und ungefragt. Aber hier, alle meine Quellen sind in dir. Haben wir ja gehört heute kurz. Alle meine Quellen sind in dir, sagte David. Er macht das Richtige in meinem Leben. Schenkt mir die richtige Freude. Und ich muss nur aushalten und er salbt mein Haupt und schenkt mir voll ein. Ich muss vorstellen, er kriegt einen vollen Becher. Du hast nur Vorteile, wenn du mit Gott lebst. Und wenn du mit dem Teufel lebst, hast du nur Nachteile. Jetzt kannst du prüfen und testen, wie ist mein Leben? Nachteile oder Vorteile? Wie gestaltet sich mein Leben? Wie entwickelt sich? Wer mit Gott lebt, lebt nach höherer Erkenntnis. Nicht erstrebt, er lebt. Denn das Leben kommt zu ihm. Und er erlebt das alles nur. Er erlebt es, er erfährt es. Er verarbeitet seine Enttäuschungen ganz anders. Ach, Bruder, Enttäuschung, komm mal her. Setz dich da hin. Nehmen Sie Platz. Er hat das Leben im Griff. Er hat die Ergebnisse im Griff. Der weiß schon die Antwort. Es wird alles gut werden. Wer mit Gott lebt, entwickelt seine Persönlichkeit. Seine Seele entfaltet sich. Der geht so richtig auf. Der beurteilt alles positiv. Und das ist Christentum. Christentum ist eine positive Sache. Der beurteilt alles positiv. Der sieht alles mit dem Auge Gottes. Es wird alles gut werden. Wir Christen haben immer ein Happy End. Hast du noch nicht gemerkt? Christen haben ein Happy End. Die anderen, die wissen nicht, komme ich in die Hölle, komme ich in den Himmel. Der lebt aus der Gnade. Wer mit Gott wandelt und mit Gott lebt, der muss nichts was leisten, was jemand beweist und so weiter. Der greift auch nicht in Fremde andere ihre Aufgaben, lass die machen, was sie wollen. Das ist kein Problem mit den anderen. Wenn du mit Gott lebst, hast du kein Problem mit den anderen. Lass die machen. Das ist nicht mein Problem. Gott wird schon mit denen klarkommen und fertig werden. Also wenn du mit Gott lebst, hast du nur Vorteile. Dein Leben hat andere Werte, andere Prioritäten. Erst hier, wenn du bereit bist, dein Leben in Gottes Hand zu legen, beginnt das verwandelte Leben zu leben. Jesus, er nahm in die Hände die Brote, brach's und es wurde multipliziert. Weißt du, sobald du in die Hände Gottes kommst, beginnt das übernatürliche Leben. Der natürliche Mensch lebt das tierische Leben nur von Vernunft, nur Essen, Bauch und so weiter. Das irdische, aber der gläubige, der gottergebene Mensch, der strebt nach mehr. Das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch für mich. So, der macht aus Schwierigkeiten Herrlichkeiten, aus Sorgen macht er Erfolge. Gott ist dieser große Transformator, dieser große Umwandler, der da so die ganze Powerladung, das kommt so prügeldick vielleicht, und er dämpft es, der setzt es anders um, der poolt es um. Und er macht aus dem Unbrauchbaren was Brauchbares plötzlich. Das ist Gott. Und er sagt, ich kann das gebrauchen. Die anderen wollten das wegschmerzen, aber ich wollte es, kann es gebrauchen. Gott will uns finden, will uns begegnen, will uns aufsuchen, will uns helfen. Und wir sollen uns helfen lassen. Das ist die große Bedingung. Erst das Leben mit Gott macht dich lebensfroh. Wenn du Gott drin hast und Gott in deinen Händen hast, dann folgst du ihm, dann sind die Türen offen. Dann sind die tun sich neue Lebensräume auf, neue Aufgaben, neues Dasein entsteht. Jetzt bist du plötzlich ganz anders da. Der Herr zeigt dir deinen Platz, was dein Platz ist. Weil du hast Gott die Sache abgegeben und jetzt gibt er dir die Sache ganz anders zurück. Geschwister, warum wir nichts Gutes empfangen, nichts Gutes erleben? Wir haben die alte Sache, den Krusch, den Mist, den Dreck Gott nicht abgegeben. Du gibst Gott deine Lumpen und der gibt dir schneeweiße, vergoldete Kleider. Nur als Beispiel. Du gibst deine Schwachheit ihm und er gibt dir seine Stärke. Wir machen einen großen Tausch. Das ist immer noch das Geschäft, dieses Tauschgeschäft da. Du gibst es deine Enttäuschung Gott ab. Du solltest deine Enttäuschung Gott ganz bewusst abgeben und sagen, Enttäuschung, du bist zu mir gekommen, aber ich kann mit dir nichts anfangen, ich werde mit dir nicht fertig. Ich gebe dich lieber Gott, ich schicke dich weiter, delegiere an den lieben Gott weiter. Fang an, deine Gegner, Widersacher, was es auch immer ist, zu delegieren, gib sie an andere weiter und Gott, und fang an Gott weiter und du wirst merken, das funktioniert. Wenn du über sie fluchst, dann kommt der Teufel mit ihnen in Verbindung und das verschlimmert die ganze Situation. Also, dass wir uns verstehen. So, ich habe noch ein paar Sachen, was Gott mir noch gegeben hat. Ein Stichwort, was ich gerne mit euch noch zwei eigentlich noch. Gottes Herrlichkeit offenbart sich erst, wenn wir in der Wüste sind. Das hat Gott mir diese Tage gegeben. Wenn alles Menschliche wir hinter uns gelassen haben, wenn wir ledig und frei sind, einsam und wüst und leer, wenn wir nur noch Gott haben, dann geht es erst weiter mit uns. Das ist die eine Sache. Erst dann erreichen wir eine höhere Stufe. Erst dann, wenn wir unsere Abgründe erreicht haben, dann fühlen wir Gott, der uns hält, der uns trägt über die Abgründe. Dann ist es der Herr. Also erst, wenn du die Wüste erreicht hast. Gott will unsere vollkommene Freude, dass wir bitten und empfangen und unsere Gebete festbleiben. Aber ich muss noch eins suchen, was mir Gott noch gegeben hat und mit euch teilen möchte. Ja, ich habe einmal eine Situation gehabt vor vielen Jahren und ich habe gesagt, Gott, ich kenne dich nicht, ich sehe nicht, ich verstehe dich nicht. Also und so weiter, bis Gott mir etwas sagt, erkenne mich, erkennst du mich? Erkennst du mich in den Schwierigkeiten? Erkennst du mich in den Problemen? Erkennst du mich in den Stürmen? Erkennst du mich? Ich bin überall. Ich bin überall anwesend. Erkennst du mich? Und wenn du das begreifen würdest, dass ich da drin bin, dass ich meine Hand mit drin habe, dass ich es zugelassen habe, erkennst du mich? Und bei mir ist das Wort, erkennst du mich, hängen geblieben. Erkennst du Gott, dass er dir beisteht, wenn du leidest, durch Tiefen durchgehst? Erkennst du, dass Gott alle Tage bei dir ist, bis an der Weltende? Und von dem Moment, wo ich gesagt habe, Herr, ich erkenne dich. Ich komme mir so vor wie Jesus am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber ich erkenne, du bist bei mir. Alle Tage bis an der Weltende. Ich erkenne dich. Und das war die Erkenntnis, die mein Leben verändert hat. Ich weiß, der Herr ist immer da. Der Herr ist immer da. Und es kann nicht schlimm genug kommen, dass der Herr nicht mir helfen würde, dass ich das verkrafte. Dass ich überwinde, dass ich überstehe. Und dann oft hinterher, dann merke ich, dass ich höre vom Herrn, dann fragt der Herr, ja, und war ich nicht bei dir? Habe ich dir nicht geholfen? Habe ich dich nicht durchgetragen? Habe ich dich nicht geführt? Habe ich dir nicht Gnade geschenkt? Und dann merke ich plötzlich, da sehe ich die Dinge mit ganz anderen Augen. Und meine Augen müssen sich an Gott gewöhnen. Meine Augen müssen sich an Gott gewöhnen. Weißt du, Gott kann man nicht verkraften, er ist heller als 1000 Sonnen. Ich werde blind, wenn ich Gott sehe und sterbe. So, erkennst du mich? Und sobald wir ihn erkennen, haben wir Orientierung in unserem Leben. Zwei Bibelstellen noch ganz schnell. Johannes 16, 23 und 24. Bitte den Vater in meinem Namen und er wird es euch geben. Bis jetzt habt ihr noch nichts in meinem Namen gebeten. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen ist. Du musst bitten. Sonst kriegst du nichts. Sonst passiert nichts. Du musst dich an Gott gewöhnen. Wir sind Empfänger. Wir sind nicht die Geber, wir sind die Empfänger der Gnade Gottes. Und dann das zweite, Johannes 16, 22. Jesus sagt, ich werde euch wiedersehen, dann wird euer Herz sich freuen und niemand wird euch eure Freude nehmen können. Niemand wird eure Freude nehmen können. Also, noch eine kurze Zeit. Alles, was wir hier erleiden, ist alles sehr begrenzt. Alles, was wir hier durchmachen, ist alles begrenzt. Alles ist zeitlich, räumlich und so weiter. Und Jesus sagt, ich werde wiederkommen und ich werde euch zu mir nehmen und eure Freude wird vollkommen sein. Aber wenn du Jesus jetzt schon siehst, dann brauchst gar nicht warten, bis er kommt, er ist schon da. Seine Gegenwart ist, was dich beglückt. Seine Gegenwart ist, was dich erquickt und so weiter. Und du weißt, dass so jetzt schon ist alles verwandelt. Jetzt ist schon alles anders. Jetzt schon kann ich Gott preisen. Vater, ich danke dir, so wie die Apostel. Ich danke dir, dass wir gewürdigt worden sind, den Namen Jesus zu verherrlichen, den Namen Jesus zu vergrößern. Und am nächsten Tag gehen sie auf den Marktplatz und sagen, dieser Jesus lebt. Ich war gestern im Gefängnis und heute bin ich schon wieder in der Freiheit. Und du bist so schnell in Freiheit, wenn du lernst, mit Gott zu leben und zu wandeln. Wir werden verwandelt. Wir werden herausgeführt. Wichtig ist, du musst nur ruhig bleiben. Du musst nur ruhig bleiben. Du darfst nicht deinen Kopf verlieren und deine Nerven. Ruhig bleiben. Wenn Gott arbeitet, lass arbeiten. Du musst Gott nicht ins Handwerk pfuschern. Weißt du, der Engel, der Petrus aus dem Gefängnis geführt hat, der macht eine ganze Arbeit. Wenn Gott etwas tut, macht er immer eine ganze Arbeit. Damit eure Freude vollkommen wird. Damit deine Freude vollkommen wird. Gott macht eine ganze Arbeit für den Petrus raus aus dem Gefängnis. Und weißt du, wo der Engel weitergegangen ist? Lies die Geschichte, die Fortsetzung. Der Engel geht zum Herodes. Und der Herodes feiert Geburtstag. Und der gibt sie aus, das ist die Stimme Gottes. Dann kriegt er eine Ohrwatsche. Und er verfault am lebendigen Leibe. Weißt du, wenn Gott arbeitet, der befreit die Kinder Gottes. Wenn Gott an deine Widersacher, an deine Feinde arbeitet, und der Herodes wollte den Petrus köpfen. Aber jetzt ist er selbst geköpft worden von dem Engel, der ihn befreit hat. Also wenn Gott arbeitet, lass Gott arbeiten, stör dich nicht, reg dich nicht auf. Und Petrus schlief und gut, du kannst schlafen. Und der Herr arbeitet, während du schläfst. Wenn du in der Ruhe Gottes eingegangen bist, dem Volke Gottes ist eine Ruhe vorhanden. Kinder Gottes müssen nicht stressen und treiben und hetzen und jagen. Ich muss unbedingt, sonst verpasse ich noch den Zug. Sonst bleibe ich noch ledig. Und dann heiratest du das nächste um die Ecke und dann hast du die Katastrophe. Nur als Beispiel. So viele Leute sind so dumm und machen so viele dumme Sachen und dann bereuen sie, wie konnte ich, Herr, hilf mir, hör auf den Herrn. Und wenn Schwierigkeiten da sind, überstehe sie, überwinde sie, beherrsche sie, nimm sie in den Griff und sag, mit Gott werden wir Sieger sein. Vater, ich danke dir, dass du aus unseren Traurigkeiten Freuden, aus unseren Niederlagen Siege, aus unserem Mangel Reichtum und Fülle machst, dass du aus unserem Kreuz Kronen machst. Halleluja. Ohne Kreuz keine Krone. Vater, ich danke dir, dass Kreuz und Krone zusammengehören und unzertrennlich sind. Ich danke dir, dass du uns heute die Augen öffnest, dass wir sehen, dass wir unsere Feinde begrüßen dürfen. Halleluja. Dass wir sie willkommen heißen dürfen, die Prüfer, für die Anfechtung und all diese Dinge, die auf unser Leben zukommen, die dienen uns nur zum Besten. Jede Kleinigkeit, alles dient uns zum Besten. Wenn wir das nur begreifen würden, Herr, du hast nicht Gedanken des Leides, sondern Gedanken des Friedens. Und du willst, dass allen Menschen geholfen werde und sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Mein Volk geht aus Mangel an Erkenntnis zugrunde, sagt dein Wort. Herr, wir wollen die Gotteserkenntnis, dass du überall die Finger drin hast, dass du überall mitmischst und mitarbeitest und dass alles, was auf unserem Leben zukommt, ist von dir gewollt. Dein Wille geschehe. Herr, ich danke dir. Dein Wille geschehe und so wie du es willst. Nicht wie wir es wollen und wie wir es denken, sondern wie du es willst, so soll es geschehen. In Jesu Namen. Lass uns zusammen sagen, Vater, in deinem Willen möchten wir leben. Dein Wille geschehe. Auch heute bei uns. Amen. Gottes Wille ist so wichtig. Dass du im Willen Gottes bist, dann bist du immer richtig. Gott segne uns. Wir singen noch einen Chorus und nehmen unser Abendopfer auf. Wenn Menschen krank sind, Gott möge die Kranken berühren. Auch die Krankheit dient nicht zum Tode, sondern zum Leben, zur Verherrlichung Gottes. Gott hat gute Gedanken mit jedem Einzelnen von uns. Halleluja.
Allein gebührt, Vater, die Ehre. Du bist der Anfänger und du bist der Vollender unseres Glaubens. Auch wenn wir jetzt nach Hause gehen. Halleluja. Du bist mit uns. Du führst uns und du leitest uns, wir sind in deiner Hand und wir können nicht verloren gehen, weil du uns hältst. Ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, sie ist es alles neu geworden. Halleluja. Danke, Jesus. Amen.